HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wenn der Begriff Tour de France, Tour der Leiden, irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Die Tour de France.
Jetzt tritt auch Marcel Kittel an. Kittel geht in Führung. Marcel Kittel ist in der führenden Position. Das kann er durchziehen. Ja! Marcel Kittel gewinnt den Lüttich.
Tour de France hat Tradition. Fast so alt wie Frau Macron. Morgens Epo in den Arsch. Mittags kleine Carambolage.
Es gibt auch immer natürlich einen Moment, wo das ganze Feld anhält und, sage ich mal, gemeinschaftlich eine Pinkelpause macht.
Oh la la, die Tour de France.
Anderthalb Kilometer vor dem Gipfel sahen wir rechts an der Straße den ehemaligen Weltmeister Tom Simpson aus England völlig zusammengebrochen liegen.
Freudentränen zuhauf, er wagt es gar nicht mehr, seine Sonnenbrille abzunehmen. Jetzt tut er es vor Freude und Glück.
Wo ich stolz drauf bin, dass unsere Reifen bei der Tour de France zum Beispiel ganz vorne mitfahren.
Und es war der 88. deutsche Etappensieg bei einer Tour de France. Der Sieger dieser Etappe heißt Marcel Kittel.
Die Tour de France.
Zugucken oder weggucken, das ist hier die Frage. Viele Zuschauer sind so ein bisschen hin und her gerissen. Keine andere Sportveranstaltung auf der Welt bietet so viele Dramen und Geschichten wie die Tour de France. Helden und gefallene Helden im wahrsten Sinn des Wortes. Und andererseits immer dieses dumpfe Gefühl, ist das berühmteste Radrennen der Welt letztlich doch nur ein Wettkampf der Chemie-Cocktails? Haben die Dopingskandale der letzten Jahre was geändert in diesem Sport oder haben wir das ganze Thema nur verdrängt? Weil wir eben diese Heldengeschichten brauchen. Auferstanden aus Morphinen, die Tour de France. Schauen wir zuerst auf den aktuellen Stand des Rennens. Vor knapp einer Stunde endete die 12. Etappe und die hatte es in sich, Holger Gerska.
Fast alle aus den Top 10 der Gesamtwertung kommen hier zusammen auf die letzten sehr, sehr steilen 500 Meter. Und da wollen wir mal schauen, da kann man natürlich noch ein paar Sekunden gut machen oder auch verlieren. Sie sind nahezu alle beieinander. Und der Erste, der die Angriffssituation ausgenutzt hat, war George Bennett, der Mann, der ja eigentlich hier ein Außenseiter ist, der Neuseeländer. Aber er hat es nicht geschafft, sich da absetzen zu können. Jetzt kommen sie fast nebeneinander hier auf die letzten 300 Meter. Und dann ist es Fabio Aru, der italienische Meister, der Gesamtzweite, der als Erster aus dem Dattel herausgeht. Aber er hat sofort Rigoberto an seinem Hinterrad und auch Christopher Froome passt auf. Er fährt Lellenlinien von links nach rechts. Es ist super steil, 16%. Sie hasten hier hinauf, aber es ist natürlich eine gewaltige Strapaze. Froome kommt ein bisschen aus dem Tritt heraus, ist da aktuell nur Fünfter. Aru führt und der kleine Franzose Romain Bardet macht das auch gut. Aru vor Bardet und Uran. So kommen sie hier. Daniel Martin ist schon geschlagen, der Ire. Auch Christopher Froome sieht nicht sehr komfortabel aus an diesem Berg, um es vorsichtig zu sagen. Der fällt ganz schön weit zurück. Da könnte Aru mit 6 Sekunden Vorsprung und 10 Sekunden Bonifikation vielleicht sogar doch das gelbe Trikot dem Froome ausziehen. Aber Romain Bardet, den müssen Sie auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Bardet gegen Aru, das ist ein Riesenkampf hier. Zuschauer sind begeistert, springen auf. Nur noch 100 Meter und Christopher Froome ist definitiv an den Grenzen angekommen. Gewinnt Aru oder Bardet? Bardet, der kleine Franzose, geht in die führende Position. Es ist nochmal super steil, er muss nochmal raus aus dem Sattel. Sie helfen ihm, indem sie hier auf die Banden klopfen und das reicht. Bardet gewinnt die Etappe und dann kommt Uran und dann kommt Aru. Von Christopher Froome ist noch nichts zu sehen. Er hat noch 50 Meter. Wir haben einen Spitzenreiterwechsel. Dieser Tour de France. Froome ist völlig platt. K.O. aus den Latschen gefahren. Das habe ich so lange nicht gesehen. Froome verliert auf den letzten Metern 21 Sekunden und das gelbe Trikot ist futsch.
Also eine sehr dramatische Schlussphase der 12. Etappe heute. Genauso lieben die Fans die Tour de France. Florian Nass kommentiert die Tour de France für die ARD. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Na, macht die Tour Spaß bisher?
Absolut, sie ist abwechslungsreich und heute hat man wirklich etwas Besonderes erlebt, gesehen am Bildschirm oder eben auch gehört von meinem Kollegen Holger Gerska. Das war hochdramatisch und genau diese Abwechslung braucht die Tour de France auch.
Der große Favorit Froome verliert das gelbe Trikot. Glauben Sie, er kann es noch zurückerobern?
Ja, er kann es zurückerobern. Er ist der bessere Zeitfahrer. Es folgen ja auch noch die Etappen in den Alpen, abgesehen davon. Und morgen ein ganz, ganz kurzes Teilstück. Da würde man meinen, na und, 101 Kilometer, da wird ja nicht viel passieren. Da wird extrem schnell gefahren. Ich glaube schon, dass Froome die Klasse hat, dieses gelbe Trikot wieder zurückzuerobern.
Marcel Kittel war heute unter ferner Liefen, aber beim Sprinten hat er wiederum auch ganz schön Gas gegeben und den zweiten Platz geholt. Also das war absehbar heute, wie er sich geschlagen hat?
Also es war ein bisschen überraschend, dass er sich tatsächlich dort vorne festgesetzt hatte in der ersten Fluchtgruppe. Man muss aber sehen, diese 214 Kilometer teilten sich auf in einen flacheren Auftakt und ein dramatisch steiles Finale. Er hat es trotzdem gepackt, sich dort in diese erste Gruppe reinzusetzen, hat dann auch wichtige Punkte geholt. Er hat jetzt 130 Zähler Vorsprung. Es müsste wirklich fast schon ein Wunder passieren, dass er dieses grüne Trikot nicht bis Paris trägt.
Ein Wunder geschehen, oder? Manche fragen sich natürlich auch, wenn er so unglaublich tolle Leistungen bringt und alle sind erstaunt, lässt alle zurück. Ist der wirklich sauber? Man muss es ja zwangsläufig denken momentan, oder?
Ja, er hat heute, glaube ich, im Ziel einen Rückstand von ungefähr 30 Minuten gehabt. Das relativiert sich ja dann alles. Mhm. Er hat sich zurückfallen lassen. Dieses Terrain ist nicht für ihn. Wie gesagt, am Anfang kann er das schaffen. Und wir müssen natürlich auch sehen, wenn wir eine normale Sprintetappe uns mal vor Augen führen, er fährt dort sehr gut beschützt im Windschatten seiner Teammitglieder. Erst auf den letzten paar hundert Metern zeigt er sich wirklich vorne im Wind. Es wird dann alles für ihn auch gemacht. Das muss man in der Relation eben auch sehen.
Also das ist was anderes als so eine Etappe wie heute.
Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Es kommt dann auf den Punch, auf den letzten Metern an. Ansonsten kann er sich wirklich im Feld verstecken. Man kann auch wirklich behaupten, gut trainierte Amateure sind durchaus in der Lage, wenn sie im Windschatten der Teams fahren, auch mal über viele, viele Kilometer so einem Feld zu folgen. Wie gesagt, bei einer Flachetappe, natürlich nicht im Hochgebirge.
Welche Bedeutung hat denn das Thema Doping bei der 104. Tour de France? Wird es überhaupt noch angesprochen?
Es wird immer wieder thematisiert, man muss aber auch sehen, dass die Dopingfälle sich stark reduziert haben. Das hat aber auch einen Grund, denn der Weltradsportverband UCI hat endlich oder irgendwann auch mal eingesehen, dass das keine Lappalien sind, dass man diesen Doping-Sündern und vor allem ihrer Entourage, also die das ermöglichen, mal wirklich den Puls fühlen muss und hat andere Möglichkeiten entwickelt. Früher hat man einfach geschaut, hat getestet, hat man einen gefunden, okay, dann ist es halt passiert. Jetzt versucht man sie aufzuspüren, sie einzukreisen, Bewegungsprofile anzulegen. All das führt dazu, dass sich die Dopingsünder reduziert haben. Und ich finde, es gibt auch Indizien. Wenn man sich die heutige Etappe anschaut und sieht, wie einige ins Ziel kommen, dann liegen die erstmal platt am Boden. Als ich vor 10 Jahren auch schon bei der Tour de France war, habe ich Fahrer gesehen, die haben sich dann den Scheitel gelegt und haben gefragt, können wir loslegen mit dem Interview? Es gibt heute schon einen anderen Erschöpfungsgrad. Das ist nur ein Indiz, das ist kein Beweis.
Also Sie glauben schon, die Fahrer sind heute sauber oder überwiegend sauber, oder wie würden Sie das beschreiben?
Es hat sich eine Menge getan. Ich glaube, dass das Fahrerfeld sauberer ist. Es wird weiter betrogen. Es gibt weiter die Möglichkeit, auch zu betrügen. Man kann mit Mikrodosen operieren, also mit kleinsten Dosen, die nicht nachweisbar sind. Es gibt immer noch Medikamente und weiterhin Medikamente, die man nicht nachweisen kann. Natürlich ist die Versuchung weiter da. Ich würde auch nicht grundsätzlich von einem Mentalitätswechsel sprechen, aber die Maßnahmen, die ergriffen wurden, haben dazu geführt, dass man sagen kann, ja, es ist Bewegung in diese Sache gekommen und man darf durchaus auch unsere deutschen Fahrer dort mal nach vorne schieben, weil die auch genau wissen, noch einmal solche Dopingvorkommnisse und dann ist es um den deutschen Radsport auch vorbei.
Also den deutschen Fahrern unterstellen Sie da nichts?
Nee, ich habe da keinen Anlass dazu. Man muss ja vor allem mal schauen, wie Leistungen sich entwickeln. Und das sehen wir ja bei der Tour de France gerade. Reporter, die über längere Jahre da sind, erkennen ja auch, wo sind Leistungssprünge merkwürdig. Wo sind Leistungssprünge über 70, 80 Positionen in der Gesamtwertung auffällig? Oder nehmen wir jetzt mal unseren jungen deutschen Fahrer Emanuel Buchmann. Ja, der tastet sich ran in dem Gesamtklassement. Der verbessert sich vielleicht um 1 oder 2 Plätze im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das sind Leistungen, die sind nachvollziehbar. Nochmal, das sind Indizien, das sind keine Beweise. Klar. Aber mein Gefühl sagt mir, ja, da hat sich etwas getan.
Und Sie finden es auch nicht merkwürdig, dass Kittel plötzlich einen Sprint nach dem anderen gewinnt? Das passt?
Nein. Nein, das passt absolut, weil er ist auch im Sprint der Beste. Er hat den besten Blick nach vorne, er hat sehr gute Begleiter und vor allem darf man ja auch nicht vergessen, das Feld seiner Konkurrenten hat sich ja auch reduziert. Mark Cavendish ist verletzungsbedingt nicht mehr mit dabei, Peter Sagan ist aus der Tour de France raus komplimentiert worden. Also da sind ja auch Konkurrenten weg. Er ist schlicht der Stärkste und das hat es auch in der Vergangenheit häufig schon gegeben, dass Sprinter dann Serien starten, wie zuletzt letzten Jahr Mark Cavendish. Das gibt es, das ist möglich.
Das Thema Doping werden wir später noch vertiefen. Florian Nass, vielen Dank. Jetzt aber wagen wir einen kurzen Blick abseits der Rennstrecke. Eigentlich ganz unwesentlicher Grund für die hohen Einschaltquoten der Tour de France ist ja nicht unbedingt nur der Sport, sondern auch die unglaublich schönen Landschaftsaufnahmen, die man da zu sehen bekommt. Die wollen wir jetzt auch ein bisschen würdigen. Gestartet ist die Etappe heute in Po und im Reiseführer werden da vor allem historische und kulinarische Vorzüge gelobt.
Po ist ehemalige Königsstadt und Hauptstadt der Provinz Béarn. Die Stadt, die im äußersten Südwesten von Frankreich in der Region Neu-Aquitanien liegt, genießt eine privilegierte geografische Lage zwischen dem Atlantik und den Pyrenäen und ist nach Toulouse die größte Stadt der Region. Pau ist eine grüne Stadt. Über 750 Hektar Grünflächen laden zum Flanieren ein. Dabei lässt sich auch die architektonische Pracht der Stadt bestaunen. Palastgebäude und das Schloss zeugen von Pous Geschichte als ehemaliger Königsort. Pau bietet gastronomische Spezialitäten des Südwestens und typische Gerichte aus Pau und der Region Béarn. Suppe, Garbure, eine kräftige Gemüsesuppe mit Fleisch. Bois, Maisbrei. Confit, im eigenen Fett gegartes und eingemachtes Fleisch. Magret, Entenbrust und andere Gerichte auf Basis von Ente oder Gans. Les Merveilles, Fettgebäck, eine regionale Leckerei. Les Coconnettes du Vert-Gallon, Süßigkeit mit Mandeln und Rohrzucker. Weine, Jurançon, Wein aus Madiran, Béarn oder Pacheranque.
Und das alles können die armen Fahrer nicht genießen. Die sehen nur den Asphalt und den Reifen vor ihnen. Und wenn sie keinen Reifen mehr vor sich sehen, dann sind sie entweder gerade an der Spitze oder aber sie haben sich verfahren. Auch das ist schon passiert. Die Fahrer der Tour de France sind also die wahren Helden. Peter John stellt uns ein paar vor.
Ihr erster Sieger hieß Maurice Garin aus Frankreich. Über ihn wissen wir nicht mehr viel. Mehr wissen wir über den 84. Sieger. Der hieß Jan Ulrich, wuchs in Rostock auf, war in Hamburg radsportlich aktiv. Er wurde im Osten groß, erhielt dort seine soziale Prägung und wurde im Westen vermarktet. Seinen kometenhaften Aufstieg zum Tour de France-Sieger 97 feierten Deutsche und Franzosen bilingual.
Das ist fertig. Sie haben gewonnen.
Ja, unglaublich. Die Freude ist riesengroß.
Il dit que c'est incroyable qu'il se réjouit.
Ich hatte immer noch Angst, dass ich noch Schaden kriege oder stürze, aber jetzt bin ich durch und ich habe die Tour de France gewonnen.
Maintenant il se rend compte qu'il a gagné le Tour de France und Sie haben 23 Jahre. Vous avez 23 ans. Das ist fantastisch.
Letztes Jahr sollte Ulrich den Sieg wiederholen, so wollten es die Medien. Es wurde nichts draus und fast wäre die ganze Tour de France im Strudel von Dopingaffären und Skandalen untergegangen. Es wurde öffentlich, was alle wussten, worüber aber niemand sprach und was die Zuschauer übrigens überhaupt nicht interessierte. Aber die Tour hat überlebt, wie immer. Das war 1903 schon so, als die Veranstaltung ein finanzielles Desaster wurde. Im Jahr drauf, 1904, da hatte sie den ersten richtigen Skandal. Die ersten vier der Gesamtwertung benutzten auf ihrem Weg nach Paris streckenweise die Eisenbahn. Kein schöner Zug der Sportler. So etwas ist heute natürlich unmöglich, sagt Helmer Bohlsen, Deutschlands führender Radsportjournalist und jahrzehntelanger Begleiter der Tourkarawane.
Da kann sich keiner mehr im Trikot wegschleichen, irgendwo auf die Eisenbahn. Das ist unmöglich. Und die Organisation ist so perfekt, passt fast zu perfekt. Meine erste Tour de France war 1958. Da sind wir das Rennen mitgefahren. Da waren wir etwa 200 Journalisten aus aller Welt. Jeder kannte jeden mit Vornamen. Man wusste, zu welcher Zeitung der gehört. Wir sind abends zusammen essen gegangen. Wir haben Spaß gehabt. Und heute ist es so, dass man eigentlich vielleicht mal kurz zum Start geht, ein paar Gespräche führt, dann eiligst über irgendeine Strecke in den nächsten Pressesaal, der in der nächsten Etappenstart ist. Und da setzt man sich hin. Und zwei Stunden vor Ende des Rennens geht das Fernsehen an und dann guckt man das im Fernsehen, könnte man auch zu Hause machen.
Die Tour de France, immer ein Medienereignis, das immer auch von großen Namen lebte. In den 30er und 40er Jahren waren es André Le Duc, Antoine Magne, dann die Italiener Bartali und Coppi, dann Louison Bobet, der 53, 54 und 55 gewann und via Mikrofon mit seinen Fans Zwiesprache hielt.
Ich bedanke mich bei allen Freunden und Anhängern, ich bitte um Geduld bei der Fanpost und ich grüße alle in meiner Heimat.
In den 60er Jahren dann dominierte Jacques Anquetil, im Jahr darauf der Belgier Eddy Merckx und in den 80er Jahren der Spanier Miguel Indurain. Es waren immer die großen Namen, die die Tour de France spannend machten, oft auch nationale Rivalitäten, wie etwa zwischen Bartali und Coppi oder Anquetil und Polidor. Ihre Leistungen sorgten für Gesprächsstoff an den Bistrotischen. Sie sorgte für Identifikation mit Arbeit, Mühe, Last, mit Pech und Glück und Mut, wie im Folgenden 1964 in Metz, als Rudi Altig die Etappe gewann.
Es sind mehr Fahrer geworden, aber es ist nicht das Hauptfeld. Es sind vielleicht vier oder fünf oder sechs Fahrer, die jetzt den Sport anziehen. Rudi Altig fliegt vorn, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, er könnte diese Etappe gewinnen. Ist der Sieg wohl nicht mehr zu nehmen. Nein, Altig gewinnt. Wunderbar, er hebt die Hand.
Tags drauf holt sich Altich in Freiburg das gelbe Trikot-Ausweis des Gesamtführenden. Dieses Trikot trugen auch Kurt Stöpel, Erich Bautz, Willi Oberbeck, Rolf Wolfsohl, Klaus-Peter Thaler und Dietrich Thurau, der es 1977 als 22-Jähriger 15 Tage hatte und sich heute an seinen Start in Gelb in Florence zurückerinnert.
Da kann ich mich noch genau dran erinnern, so als wenn es gestern gewesen wäre. Das war ein Jugendtraum von mir gewesen und damals in Florence beim Prolog hatte ich alles reingelegt, habe auch sehr gut mich darauf vorbereitet gehabt, da ich ja von der Bahn kam und auch die kurzen Strecken im Zeitfahren gewohnt war. Und es war einfach grandios und es ist mir heute noch positiv im Gedächtnis.
Sprach Didi Thurau, gebürtiger Frankfurter, eine unserer Radsportlegenden. Der wurde übrigens gleich zweimal des Dopings überführt, 1980 und 87. Auferstanden aus Morphinen, die Tour de France heißt unsere Sendung heute. Genau heute, vor 50 Jahren, gab es übrigens den ersten Dopingtoten bei der Tour de France, der Brite Tom Simpson, ein tragischer Fall.
Und nun, meine Damen und Herren, beginnt der Kampf beim Aufstieg zum Mont Ventoux. Von 300 Meter Höhe geht es hinauf auf 1900 Meter.
Der 13. Juli 1967 wird als einer der schwärzesten Tage der Frankreich-Rundfahrt in die Geschichte eingehen. Auf dem 22 Kilometer langen Anstieg zum legendären Mont Ventoux haben die Fahrer mit extremen Temperaturen zu kämpfen. Schon am Start in Marseille werden 45 Grad gemessen. Die glühende Hitze macht die 1600 Höhenmeter bis zum Gipfel zur absoluten Qual.
Hier trennt sich bei brennender Sonne die Spreu vom Weizen. Wenn der Begriff Tour de France, Tour der Leiden, irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Der Brite Tom Simpson führt die Spitzengruppe am kargen Provenceberg an. Er gilt als Geheimfavorit auf den Gesamtsieg. Dann fällt der ehemalige Träger des gelben Trikots zurück, wirkt entkräftet, beginnt Schlangenlinien zu fahren.
Anderthalb Kilometer vor dem Gipfel sahen wir rechts an der Straße den ehemaligen Weltmeister Tom Simpson aus England. Völlig zusammengebrochen liegen. Er erhielt eine Sauerstoffdusche. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
Der Sauerstoff hilft nicht. Tom Simpson bleibt vor den Füßen der geschockten Zuschauer liegen. Hörfunkreporter Fritz Heinrich ahnt noch nicht, dass Simpson nie mehr aufstehen würde. Die Tour de France hatte ihren ersten Todesfall. Gleichzeitig auch ihren ersten offiziellen Dopingfall. In Simpsons Trikottaschen wurden Röhrchen mit Amphetaminen gefunden. In seiner Blutbahn kreiste eine tödliche Mischung aus Aufputschmitteln und Alkohol. Der Mythos des Athleten, der nur mit Wasser fährt, war gebrochen.
Ann-Christine Heckmann schildert den tragischen Tod von Tom Simpson heute vor 50 Jahren. Doping ist also nicht nur unsportlich, es ist lebensgefährlich. Natürlich werden heute keine wilden Mischungen mehr aus Alkohol und Amphetaminen geschluckt, sondern ganz andere, moderne, ausgeklügelte Mischungen. Professor Werner Wilhelm Franke, Molekularbiologe und renommierter Doping-Experte. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was nehmen denn Sportler heute so?
Naja, ganz klar werden immer noch dieselben Mittel genommen, androgene Steroide nach wie vor in der Vorbereitungsphase vor allen Dingen, natürlich in einer anderen, geschickteren Weise nicht nachweisbar. Also es wird nicht mehr zum Beispiel aus pflanzlichen Vorläufern hergestelltes Testosteron genommen, sondern solches, das wie klassischerweise wie 1935 für Butelans Nobelpreis aus tierischem gewonnen wird und so weiter. Es gibt das Wissen, die Leute, die damit zu tun haben, sind auch 1:1 Beziehung, ein Arzt mit einem bestimmten Sportler. Das ist kein Kollektiv mehr. Es ist so, dass es auch nie bestraft werden kann. Es gäbe jetzt ein Dopinggesetz. Das ist die größte Volksverarschung, die es gibt. Ich erinnere nur an den Prozess vor 3 Jahren gegen Herrn Stefan Schumacher, nicht? Auch Etappengewinner der Tour de France, wegen Betruges. Der ist freigesprochen worden. Es war klar, dass er sich Zeug genommen hatte, man wusste auch, wer es ihm gegeben hatte, aber solange die Ärzte noch das Recht haben, vor Gericht zu schweigen, ja, das gilt generell, solange wird keiner verurteilt werden. In Deutschland ist noch keiner verurteilt worden.
Also das große Problem ist immer die Nachweisbarkeit. Und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kontrolleuren und denjenigen, die die Mittel entwickeln. Wer ist denn da jetzt gerade vorne?
Naja, die Mittel gibt es ja schon länger dazu, nicht? Es gibt Mittel, ich sage immer, jetzt war gerade vor kurzem einer mit Tamoxifen erwischt worden. Da haben das einige sogenannte Gutachter, nicht wahr, die selbst ihr Geld nicht verdienen, haben dann gesagt, ja, das könnte auch im Wasser kontaminiert sein. Tamoxifen ist ein Mittel, das eigentlich hergestellt wird zur Behandlung von Brustkrebs. Patientinnen, Aromatasehemmer, ebenfalls für den gleichen Zweck. Und das führt dazu, dass man kein Testosteron mehr aufnehmen muss oder spritzen muss, sondern das Körpereigene wird dann hebt sich an. Es wird nicht mehr umgewandelt in Östrogene. So, in solchen Verfahren, das ist heute alles weit verbreitet und das kann nicht nachgewiesen werden, es sei denn, es kämen wirklich gute Molekularbiologen zum Einsatz. Aber wer wird denn schon gern sein Leben damit zubringen, fremder Leute verunreinigten Urin zu messen?
Was schätzen Sie denn, wie viele Dopingtote gab es in den letzten Jahren? Kann man das irgendwie beziffern oder schätzen?
Nein, man könnte sie natürlich nicht, weil die meisten ja nicht gemeldet werden. Es gibt einige Aufstellungen dabei, also zum Beispiel vor allen Dingen von dem Journalisten verdienstvoll Meutkens mit Namen gemacht. Und da sind kommen so auf etwas über 30 dabei. Das ist aber nicht, dass es Tote gibt. Der Fall Simpson ist ja überhaupt nicht hier in dem Sinne so tragisch wie 16, 17, 19-Jährige und so weiter. Auch bei bekannten deutschen Rennen, zum Beispiel bei der Deutschland-Rundfahrt, Salazon, ein Franzose, morgens fast alle mit Herzrhythmusstörungen und so weiter. Und das muss ich jetzt schon sagen, weil es ja auch mich betrifft. Es betrifft von den 7 Genen, die zu plötzlichen Rhythmusstörungen im Herzen führen können, sind 6 in meinem Labor entdeckt und vor allen Dingen für Tumordiagnostik dann auch sequenziert und so weiter hergestellt worden, Antikörper auch dazu. Insofern ist das alles, läuft das auch bei mir dann zusammen damit. Und diese Fälle sind so, dass auch Jahre später plötzlich eine Herzrhythmusstörung auftritt und derjenige, stirbt plötzlich. Deshalb gibt es im Sport hier den plötzlichen Herztod, sudden death. Und das ist im Radsport, ich habe hier gerade Formel 21-Jähriger, Belgier, 33-Jährige, 16-Jähriger und so weiter.
Sie sagen besonders.
Warum die? Weil die ausprobiert werden. Die Tour de France-Fahrer in der Regel ja nicht mehr, das sind ja etablierte. Aber wenn es was Neues gibt, wie damals in der Welle, als verschiedene EPO und EPO-Mimetika, die das Gleiche bewirken, aber nicht EPO sind, als die dann hereinkamen, da wurden die erst bei Jugendlichen ausprobiert.
Also dann sagen Sie es nochmal klipp und klar. Welche gesundheitlichen Risiken geht heute ein Fahrer ein, der sagt, okay, ich dope?
Na, er geht vor allen Dingen natürlich dabei ein, und zwar in der Vorphase schon oder auch viel später, in der Tat, dass bei ihm bestimmte Tumorarten entstehen können. Vor allen Dingen aber, deshalb habe ich die erwähnt, diese plötzlichen Herztodesfälle. Ich war, das ist bewiesen bei denen. Ich habe vor kurzem einen Kugelstoßer, also eine leichte Legung, auch beerdigen müssen. Deswegen, das sind alles drastische Fälle, die aber gar nicht berichtet werden. Ist ja auch so peinlich, kommt ja auch gar nicht mehr in die Medien dabei, nicht? Wie der Fall Simpson damals und heute. Ein 19-jähriger Radsportler, der stirbt, naja, sorry, nicht? Das heißt also, wir haben hier eine ganze Welle, ist ja auch zum Teil schon mit Namen publiziert von dem Herrn Meutkens, wie ich sagte, aber auch von anderen und auch in Gerichtsverfahren schon genannt worden, aufgeführt worden. Es interessiert nur das Volk nicht. Diese doofen Zuschauer, die da in Düsseldorf am Rande stehen, nicht wahr? Die wollen ja nur ihr Spektakel haben und Tote interessieren.
Ja, aber man erzählt uns ja, die Dopingkontrollen, die sind sehr viel strikter geworden. Und wenn ich die Jungen...
Chemiker, nicht wahr? Mein Leben besteht aus Molekulardiagnostik und überall in der Welt werden Methoden angewandt, die aus meinem Labor kommen. Das ist eine so groteske, ja, angeberische Lüge. Wer wird das denn schon machen? Wer wird denn schon solche Tests machen, wie sie da gemacht werden, wo sie vorher wissen? Die wissen ja vorher, wann sie kommen. Wer wird denn in solche, das Labor selbst in Lausanne ist so korrupt, nicht wahr? Der Herr Soji, der da ist, hat sich mit Armstrong zusammengesetzt und besprochen, wie er drumherum kommt, die ganze. Ist alles rausgekommen. Also, dass die Journalisten heute ernsthaft glauben können, das Kontrollsystem wäre unabhängig, das ist zum Lachen.
Ich würde gerne unseren jungen, smarten Fahrern glauben, dass sie sauber sind. Bin ich naiv?
Ja, das hätten sie 5-mal schon in ihrem Leben machen können, im Rahmen der Tour de France, das haben sie nämlich immer gesagt. Jan Ullrich hat zum Beispiel sogar einen Prozess gegen den Spiegel gewonnen damals. mit einer großen Gegendarstellung, stellte sich nur ein paar Jahre später heraus, dass das alles gelogen war. Das sind solche dicken Lügner, bis rauf in die akademischen Gefilde. Wenn Sie gucken, den Herrn, wie heißt er, Georg Huber in Freiburg, Universität Freiburg, der hat gelogen. Da konnte ich nur noch Strafanzeige erstatten und dann kriegt er 9000 Strafe wegen Lügens vor Gericht. Aber ich kann einen ganzen Vortrag halten über die Lügereien, die da gemacht werden. Und die Kontrollen, die gemacht werden, können Sie in die Tonne klopfen.
Und den Beteuerungen der jungen Pfarrer glauben Sie kein Wort? Die sagen, Jo Ulrich war mein Vorbild, aber deshalb will ich es besser machen?
Nein, ich habe denen auch in früheren Jahrzehnten nicht geglaubt. Warum sollen die plötzlich die Wahrheit sagen? Haben immer gelogen.
Professor Wilhelm Franke, vielen Dank. Und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen links und rechts des Weges um der heutigen Etappe von der Tour de France, die übrigens auch entlang des Jakobswegs führte. Aber auch dafür werden die Fahrer wohl kaum Sinn gehabt haben. Und sie kamen vorbei an Saint-Bertrand, ein winziger Ort genau in der Mitte. Und auch der hätte eigentlich einiges zu bieten gehabt.
Der Ort mit seinen 243 Einwohnern, Stand 1. Januar 2014, ist nach dem Bischof Bertrand von Comminges, geboren 1073, gestorben 1123, benannt. Der römische Feldherr Gnaeus Pompeius Magnus, 106 bis 48 vor Christus, gründete am heutigen Ort im Jahr 72 vor Christus nach einem Spanienfeldzug eine römische Siedlung, Lugdunum Convenarum, um den Weg in das Val d'Aran und die Iberische Halbinsel abzusichern. Die Siedlung hatte in ihrer Blütezeit etwa 30.000 Einwohner. Im Jahr 408 plünderten die Vandalen den Ort. Um das Jahr 1120 wurde im Auftrag des Bischofs von Comminges mit dem Bau einer Kathedrale begonnen, um die herum sich eine kleine Gemeinde bildete. Die Einwohner von Saint-Bertrand de Comminges leben vor allem von Tourismus und Landwirtschaft. Etwa 400 Meter westlich vom Ort befindet sich ein Campingplatz. Reste eines römischen Forums, eines Theaters und eines Tempels wurden freigelegt.
HR2 Kultur der Tag, auferstanden aus Morphinen. Anlässlich der 12. Etappe der 104. Tour de France. Die Reifen haben wohl alle gehalten heute. Und darauf ist auch eine hessische Firma stolz, Continental aus Korbach. Denn diese Profi-Rennradreifen, die sind tatsächlich noch Handarbeit.
Am Rande stehen mehrere zischende, dampfende Heizpressen. Da hinein kommen die Reifenrohlinge und diese werden dann, wie man hier auf der Conti sagt, verbacken. Die werden gebacken.
Innen drin läuft jetzt heißer Dampf, der den Gummibalk auf die Decke und die Decke damit auf die Form presst, um dann das Material zu vulkanisieren und um das Profil einzupressen. Da verbinden sich die ganzen Gummimaterialien zu einem Reifen dann.
Durch die Hitze 177 Grad heiß. Das ist aber eine ganz besondere Mischung und die nennt man hier Black Chili. In diesem Mantel, und das ist das Besondere, da hinein kommt der eigentliche Schlauch des Reifens. Und das macht man nicht einfach dazwischen gesteckt oder reingelegt, sondern das wird hier von Näherinnen mit großen Industrienähmaschinen vernäht.
Hier macht die Kollegin von mir gerade Hauptnass zu. Da müssen wir zuerst Band einnähen, Schlauch einnähen und dann müssen wir zu anderen Maschinen noch Ventilnass zu machen. Die macht richtig zu, weil ansonsten können wir die Reifen nicht aufblasen, sonst platzen die.
Das ist wesentlich stabiler als das Kleben. Das macht ihn auch so widerstandsfähig. Die Reifen sind pannsicher, eben wegen der unterschiedlichen, auch schützenden Materialien in dem Reifen als solches. Die bestehen nur aus einem Teil am Ende. Und das ist das Gute, das, was den Reifen der Conti hier in Korbach so interessant macht für die Teams der Tour de France.
Wo ich stolz drauf bin, dass unsere Reifen bei der Tour de France zum Beispiel ganz vorne mitfahren.
Thomas Korte über Handarbeit aus Hessen bei der Tour de France. Ohne gute Reifen geht nun gar nichts bei einem Rennen. Dirk Zedler ist Radtechnikexperte und Gutachter. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was unterscheidet denn so ein handgenähter Profireifen von denen, den ich in meinem Stadtrad habe zum Beispiel?
Ja, in erster Linie ist so ein Profireifen hauchzart. Also wirklich, das sind Materialien, die vom Feinsten sind, ganz feine Fäden, ähnlich einer Seidenbluse, bloß halt natürlich chemisch hergestellt. Wir haben andere Gummierung auf dem Reifen drauf, die deutlich besser haftet, insbesondere auch bei Nässe. Der Nachteil ist natürlich gegenüber dem Serienreifen, der deutlich schwerer, dicker und voluminöser ist, dass er auch schneller verschleißt. Also es sind echte Sportsachen, die eben im Alltagsgebrauch zu empfindlich wären.
Also für meinen Stadtrat würden Sie mir das nicht empfehlen?
Nee, im alltäglichen Gebrauch auf Kopfsteinpflaster und am Randstein entlang und in Fahrradständer reinzuschieben, da wäre der Reifen an der Seite schnell kaputt und dann würde es sündhaft teure Reifen, so ein Ding kostet ja 70 bis 150 Euro, wäre dann schnell kaputt.
Wie entscheidend ist denn das Material für den Erfolg, zum Beispiel bei der Tour de France?
Das Niveau ist insgesamt sehr hoch inzwischen, also alle Profiteams sind perfekt ausgerüstet. Der Weltradsportverband hat auch eine Gewichtsuntergrenze gemacht von 6,8 Kilo, die man nicht unterschreiten kann. Aber trotzdem haben die Radhersteller natürlich bei Bergetappen oder insbesondere in der Aerodynamik immer weiter Verbesserungen erzielt. Gerade bei Einzelzeitfahren, was ja beim Start in Düsseldorf zu sehen war, da fahren die ja Spezialgeräte, die so optimiert sind, wo insbesondere auch die Fahrer auf das Fahrrad hin optimiert werden, im Windkanal, ähnlich wie ein Formel-1-Auto oder ein normales PKW, die werden inzwischen ja auch optimiert. Und daher ist es schon sehr entscheidend, wenn es schnell wird und wenn die Leute gegen die Zeit fahren, dass da das Fahrrad auf den Fahrer abgestimmt wird. Und das kann der Alltagsradler ja nicht erzielen.
Warum darf ein Fahrrad nicht leichter sein als 6 Kilo? Ich dachte, je leichter, desto besser.
Ja, es wäre überhaupt gar kein Problem, technisch ein Fahrrad mit 5 Kilogramm zu machen, das haltbar ist. Ich bin persönlich auch Rennen gefahren mit 5 Kilo Räder. Als Normalbürger darf man das, aber im Profisport hat der Weltradsportverband diese 6,8 Kilogramm festgeschrieben, weil er eigentlich damit bezwecken wollte, dass die Räder nicht immer teurer und teurer werden. Aber das ist nicht eingetreten, weil statt die Räder jetzt quasi leichter zu machen, werden eben immer mehr technische Errungenschaften eingebaut, wie zum Beispiel Leistungsmessungen und ähnliche Dinge, die etwas schwerer sind, die dem Fahrer aber im Wettkampf deutlich helfen.
Sind denn jetzt alle Fahrer da bei der Tour mehr oder weniger gleich gut ausgestattet oder gibt es da auch Unterschiede von der Technik?
Ja, es gibt mal verschiedene Anbieter von Schaltungssystemen, da gibt es schon Unterschiede, so ob elektronisch und mechanisch und so weiter. Und insbesondere halt auch die Laufräder und so unterscheiden sich ein bisschen. Aber das ist auf dem Niveau wie in der Formel 1. Ja, im Fernsehen sieht es gewaltig aus, wenn die eine Sekunde unterschiedlich schnell fahren und man jubelt den ersten und der fünfte oder sechste ist dann nichts mehr wert. Aber wenn man überlegt, auf welchem Niveau die sind, oberhalb des normalen Fahrrades, sind die schon sehr, sehr gut unterwegs. Die Räder sind alle nahezu komplett aus Carbon. Die haben tolle Bremsen und extrem präzise Schaltungen, aber natürlich Nuancen machen den Unterschied.
Von der Formel 1 weiß man ja, dass es viele Entwicklungen gibt, die eigentlich für den Rennsport gemacht wurden und die dann später auch in normale Autos eingebaut wurden. Ist das im Radsport ähnlich?
Ja, es gibt insbesondere zwei Sachen der vergangenen 10 Jahre, die Einzug in den Alltag finden. Das zum einen die elektronischen Schaltungen, die vor 2009, also vor 8 Jahren, im Rennsport erstmalig eingesetzt wurden. Und das andere sind die, was ich schon angesprochen habe, Leistungsmessung und die Pulssteuerung. Diese praktisch technischen Errungenschaften im elektronischen Bereich des Fahrrades wurden in Profis eingesetzt und kommen jetzt immer mehr bei E-Bikes zum Einsatz. Man ist also heute in der Lage, mit den elektronischen Schaltungen den Motor und die Schaltung zu harmonisieren, sprich wie beim Automatikgetriebe beim Auto, weiß der Motor, wann ich schalten will und unterbricht dann den Antriebsstrang und das Schalten geht ganz geschmeidig. Ähnlich ist es mit der Fahrerwunscherkennung. Man kann heute pulsgesteuert Elektromotoren stärker oder weniger stark unterstützen lassen. Das ist insbesondere im Reha-Bereich ganz gut, wenn eben der Motor so viel unterstützt, dass der Fahrer einen gewissen Pulsbereich eben nicht überschreitet. Also sind einige Sachen, die im Profisport ihren Ursprung haben und jetzt im Alltagsbereich zum Einsatz kommen.
Also das E-Bike merkt, oh, da springt die Pumpe an, der kriegt einen hohen Herzschlag, also muss der Motor stärker helfen.
Genau. So ist es. Und in der höchsten Evolutionsstufe hilft auch noch die Schaltung automatisch mit, die ja elektrisch angesteuert ist, dass auch noch die Gänge automatisch gewechselt werden.
Wenn wir schon beim E-Bike sind, gibt es auch sowas wie versteckte Elektromotoren in Rennrädern als elektronisches Doping sozusagen?
Ja, von einer österreichischen Firma kann das jedermann kaufen. Das ist also frei erhältlich und das ist im Inneren versteckt. Der Nachteil dieser Teile ist halt, dass sie ein bisschen mehr wiegen, was jetzt kein Problem wäre. Wir haben ja gehört, 5 Kilo sind möglich, 6,8, sagt das Reglement. Aber die sind auch etwas geräuschintensiv, man würde es auch hören. Und insbesondere ist die Reichweite nicht besonders lang. Also wenn die Akkus im Rahmen versteckt sind, dann hält der Akku halt nicht lange. Das heißt, man kann nur eine moderate Leistung dazugeben, aber es könnte im Zweifelsfall natürlich 100 Watt mehr, wenn so ein Profi-Rennradfahrer 450 Watt tritt, nochmal 100 Watt obendrauf, dann ist das nach im Vergleich zu einem anderen eine Rakete. Aber ich persönlich bezweifle das ein bisschen, dass es eingesetzt wird, weil das sehr leicht zu finden ist. Man muss ja eigentlich nur die Sattelstütze ausbauen am Fahrrad, im Ziel oder von den Wagen und dann kann man reingucken, da muss ja irgendwo der Akku sein, es muss irgendwo der Motor sein. Und die Geräuschentwicklung wäre auch nicht zu vernachlässigen.
Aber man darf ja das Rad auch wechseln während des Rennens, oder nicht? Also man könnte ja dann nur für den Anstieg mal so ein unterstützendes Fahrrad nehmen. Ist das denkbar?
Denkbar ist es schon. Klar, wenn man da die nötige kriminelle Energie hat, ich nenne es jetzt einfach mal so, wäre das schon möglich, dass man hat ja zwei Begleitfahrzeuge im Peloton, dass man dann auf einem solche Fahrräder hat und dieses dann gegen Rennende irgendwie mal abbiegen lässt in einen Acker oder einen Feldweg oder ein Waldstück und dann sagt, jetzt tauscht man die Räder nochmal aus und fährt dann mit normalen Fahrrädern wieder ins Ziel. Also denkbar ist es schon. Ich würde es jetzt im Moment aber mal eher sagen, das ist so ein bisschen Marketing-Gag in die Richtung Elektrofahrrad, Elektromotor und Unterstützung, weil ich glaube nicht dran, möglich ist es technisch.
Gucken Sie selbst die Tour?
Leider zurzeit sehr wenig, weil wir mit unserer Firma sehr stark am Expandieren sind und das Bauprojekt ganz kurz vorm Abschluss steht. Aber ich bin jahrelang selber Rennen gefahren, ich habe jahrelang Triathlon gemacht und wann immer es die Zeit zuließ, gucke ich die Tour de France und ich war auch sehr oft dort. Ich bin für eine große Fahrradzeitschrift insgesamt, glaube ich, 6 oder 8 Mal bei der Tour de France dabei gewesen, live. Ich bin in Begleitfahrzeugen gefahren, also ich bin da wirklich stark involviert.
Was ist für Sie das Faszinierende an der Tour de France?
Ja, ich finde, ist faszinierend, ist ein bisschen schwierig. Das Rennen ist sehr aufgeheizt durch das, dass es so ein Wahnsinns riesen weltweites Sportereignis ist. Was nur eine Schattenseite ist, sind die vielen Unfälle, weil das Rennen ist, wo die Welt hinguckt und alle noch ein bisschen mehr geben, als eigentlich oft gut ist. Aber das Schöne dran ist eigentlich diese Aufmerksamkeit und diese Begeisterung, wenn die Tour de France kommt. Man hat es jetzt in Düsseldorf, auch in Deutschland gesehen, da springt der Funke sowas von über, weil die Leistung, die Fahrer erbringen, einfach schon toll ist. Und wenn das Wetter passt und dann sind einfach so Alpenanstiege, das hat schon eine ganz große Faszination.
Das war Dirk Zedler, Radtechnik-Experte und Gutachter. Schauen wir doch nochmal auf die Strecke. Die Zieleinfahrt heute, die war übrigens auch schon Filmkulisse im James-Bond-Film GoldenEye. Und am Schluss, da mussten sich die Fahrer ganz besonders schinden. Da standen zwei ganz, ganz besonders anstrengende Pässe auf dem Programm. Das haben wir ja am Anfang in der Schlussreportage gehört. Da hatten die Fahrer natürlich überhaupt gar keinen Sinn mehr für Natur. Hier könnt ihr hören, was ihr verpasst habt.
Der Port de Valais verbindet das Tal des Ours de Ferrer im Norden mit dem Département Haute-Garonne im Süden. Die Strecke besitzt höchstens für den lokalen Verkehr einiger kleiner Dörfer eine Bedeutung und ist dementsprechend verkehrsarm. Der Pass ist meines Wissens erst seit 2006 vollständig asphaltiert und auf den Via Michelin-Landkarten streckenweise nicht als Straße, sondern nur als Nutzweg verzeichnet. Es ist zum Gipfel hin streckenweise schwer vorstellbar, dass sich entgegenkommende Kraftfahrzeuge passieren. Der Zustand ist nichtsdestotrotz einwandfrei. Im Süden trifft die Straße 5 Kilometer vor Bagnères de Luchon auf die Ostrampe des Col de Peyresourde. Ein klangvoller Name, der nicht hält, was sich der Unwissende von ihm verspricht. Zu seinem Glück hat der Peyresourde keine alternative Streckenführung in unmittelbarer Nähe zu fürchten. Daher dient er auch vielen Touristen als Transitpass, um zum König der Pyrenäen, dem Col du Tourmalet oder nach Lourdes zu gelangen. Wirklich schön sind lediglich die letzten Kilometer beider Seiten. Berühmt geworden ist der Col de Peyresourde dennoch, weil er als einer der Pyrenäenklassiker der Tour de France gilt.
HR2 Kultur, der Tag, auferstanden aus Ruinen, die Tour de France. Ja, und jetzt müssen wir noch eine elementare Frage klären. Was tun die Fahrer eigentlich auf so einer elendlangen Etappe, heute 214 Kilometer, was tun die eigentlich, wenn sie mal müssen? Kerstin Hermens hat diese pikante Frage geklärt.
Wer während einer Etappe mal muss, hat entweder Glück oder geübt. Marcel Kittel hofft immer auf folgende Situation.
Es gibt auch immer natürlich einen Moment, wo das ganze Feld anhält und, sage ich mal, gemeinschaftlich eine Pinkelpause macht.
Und wenn nicht? Toni Martin grinst.
Ich glaube, was mehr interessiert, ist die Geschichte auf dem Rad. Das versucht man meistens in einer leicht abschüssigen Straße zu machen, wo man einfach auch ohne Treten den Schwung behält. Ja, und dann hält man raus, was man hat und lässt laufen.
Schamgefühl muss man überwinden und natürlich eine Zuschauerlücke finden, was bei der Tour de France und den vielen Fans dort gar nicht so einfach ist. John Degenkolb hat auch schon mal länger aushalten müssen.
Ja, es ist schon so, dass man halt einfach aufpassen sollte, jetzt nicht direkt jemanden vor die Hofeinfahrt zu pinkeln. Also da werden auch von der UCI Strafen verteilt, auch zu Recht. Und da muss man schon auch ein bisschen Feingefühl an den Tag bringen. Und da muss man ein bisschen auf die Suche gehen, wo man kurz anhalten kann.
Alles rausschwitzen geht leider nicht. Wenn es heiß ist, trinken die Rennfahrer schon mal 10 bis 15 Liter während einer Etappe. Und dann stellt sich die entscheidende Frage sogar gleich mehrmals am Tag. Glück oder geübt?
Damit wäre diese Frage auch geklärt. Wir kommen noch einmal zurück zu Jan Ullrich, über den haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Der steht halt für eine ganz typische Radsportlerkarriere mit allen Licht- und Schattenseiten. Er war ein Idol, auch für Rainer Dachselt.
Es war in Deutschland genauso heiß wie in Frankreich am 15. Juli 1997. Das Büro war abgedunkelt, wegen der Hitze, aber auch wegen dem kleinen Fernsehbildschirm. Da lief die 10. Etappe der Tour de France. Ich hatte mich beeilt, meine Arbeit fertig zu kriegen, denn da lag etwas in der Luft. Vorjahressieger Bjarne Riis schleppte sich mit rotem Kopf den Berg hoch. Schon am Col d'en Valirat, mächtig unter Druck gesetzt von Richard Virenques Festina-Team. Sein junger Helfer Jan Ulrich dagegen blieb stoisch dran. Gespenstisch hohe Gänge bergauf tretend, als wäre das nichts, bis zum Schlussanstieg zur Skistation Andorra Arcalis. Und dann, noch im flacheren Gelände, schaltete Ulrich einfach noch einen unvorstellbaren Gang höher und fuhr der Spitzengruppe davon, immer noch ganz ruhig. Einfach davon. Von da an habe ich nur noch auf den kleinen Fernseher gestarrt. Ulrich, wie er da so gleichmäßig tritt und den völlig fertigen Cédric Vasseur vorne im gelben Trikot überholt. Richard Virenque, wie er versucht hinterherzufahren. Marco Pantani, der Virenque aufsammelt. Wieder Ulrich, der nicht aus dem Sattel geht. Wieder die beiden anderen, die versuchen hinterherzukommen. Die Uhr, die den Vorsprung anzeigt, wie er unendlich langsam von einer halben auf eine Dreiviertelminute wächst. Und obwohl noch gar nichts wirklich entschieden war, gab es neben der Spannung diese von Gänsehaut begleitete Gewissheit. Das ist einer von diesen großen Momenten. Das ist Sportgeschichte. Nur eine Minute Vorsprung ist es am Ende und das gelbe Trikot für Jan Ulrich. Und zwei Wochen später der Tour de France-Sieg. Diese Tour hatte noch andere große Bilder und Momente. Ulrich via Virenque beim Zeitfahren überholt. Der letzte Angriff von Festina in den Vogesen, als plötzlich Ungewissheit herrscht. Wo ist Ulrich? Hängen die ihn etwa ab? Aber die Fahrt nach Arcalis ist das, was für mich bleibt. Damals wurde Jan Ulrich Teil meiner Lebensgeschichte. Und das bleibt er, auch wenn er seinen Ruhm später demoliert hat. Wenn ich heute Jan Ulrich sehe, sehe ich immer auch den Jungen von damals. Damals wirkte er wie ein sympathischer Schweiger. Heute eher wie ein verdruckster Schweiger. Einer, der immer so spricht, als würde er gerade ein Schriftstück seines Anwalts auswendig aufsagen. Und wahrscheinlich tut er leider genau das. Warum sagt er nicht, wie es war? Wir wissen es doch alle, von seinem jüngeren Kollegen Jörg Jaksch und anderen. Der talentierte Nachwuchsrennfahrer gerät in eine Welt der kompletten Fürsorge. Er kriegt den ganzen Tag den Arsch nachgetragen und leider auch die dazugehörige Spritze. Er muss sich um nichts kümmern, solange er alles mitmacht. Und weil er selber gewinnen will, macht er mehr oder weniger begeistert alles mit. Und das ganze Team Telekom war damals und in den Jahren davor ebenso randvoll wie die Konkurrenz. Ich würde Jan Ulrich für so klare Worte, naja, vielleicht nicht mehr bewundern, aber respektieren. Und an der mythischen Fahrt vor 20 Jahren könnte das alles eh nicht kratzen. Das war eine gigantische sportliche Leistung. Und ohne Epo, Eigenblut und sonstigen Dreck wären sie alle halt 2 Minuten später oben gewesen. Deswegen bin ich auch heute noch gut in der Lage, ziemlich viel zu ignorieren, was mir nicht gefallen würde, und schaue auch heute noch Bergetappen und hoffe auf einen dieser großen Momente, wie damals am 15. Juli 1997, als Jan Ulrich nach Arcalis einfach allen davonfuhr.
Die Heldengeschichte des Jan Ulrich. Professor Andreas Gelz ist Literaturwissenschaftler an der Uni Freiburg. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Heroisierung von Sportlern und Radsportfan ist er auch. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ist Jan Ulrich für Sie ein Held?
Er war es mal. Und ich glaube, das geht vielen Radsportbegeisterten so, weil es einfach auch ein Teil sozusagen meiner eigenen Vergangenheit ist, in der man diese Leistungen bewundert hat, bevor man dann sozusagen die Hintergründe dieser Siege zum Teil dann erfahren hat.
Das heißt, Ihnen geht es ähnlich, wie Rainer Dachselt das gerade beschrieben hat. Was war dann das für ein Moment für Sie, als Sie festgestellt haben, das ist ein Betrüger?
Er sagt ja selbst von sich, dass er nie jemanden betrogen habe. Also das heißt, er geht davon aus, dass eben dem System alle gewusst haben, was läuft und dass er nicht der Einzige gewesen ist. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn sein Publikum, also mich zum Beispiel oder andere Zuschauer, Fans, hat er natürlich in einer gewissen Weise schon betrogen.
Innerhalb der Logik des Jan Ulrich, ich habe niemanden betrogen, das heißt ja dann, es haben alle gewusst, alle anderen machen das auch. Ist es dann wieder schlüssig?
Das mag für Jan Ulrich schlüssig erscheinen, aber an der öffentlichen Reaktion, und er ist ja bis heute eigentlich, ich glaube auch jetzt aktuell, hat die Tour ihn nicht eingeladen, als sie durch Deutschland fuhr, dass diese Logik sich nicht unbedingt jedem gleicherweise erschließt und mitteilt.
Nun beschäftigen Sie sich als Literaturwissenschaftler mit Heldengeschichten. Also was sind denn so die typischen Zutaten einer Heldengeschichte?
Es gibt eigentlich schon seit dem Beginn der Tour de France, seit 1903, immer wieder im Bereich des Journalismus, aber auch im Bereich der Literatur typische Erzählmuster, Formen oder mit Bilder, mit denen der Radsport begleitet wird. Und dazu gehört zum Beispiel ganz bestimmte Metaphern. Also schon seit den frühen 20er Jahren ist diese Metapher des Kriegers, desjenigen, der sich auf einem Kreuzzug befindet, aber auch negative, also deheroisierende Bilder sind im Schwange, wie Märtyrer, die hier den sozusagen Leiden ertragen müssen, oder Sträflinge der Landstraße, ein ganz berühmtes Bild von Albert Londres, schon in den 20er Jahren kreiert, das bis heute eigentlich zitiert wird, also die Radrennfahrer als Sträflinge der Landstraße. Also das heißt, man kann nicht sagen, dass von vornherein reine Heldenbilder aufgebaut wurden, sondern es wurden auch schon sehr früh die Schattenseiten, die Kritik an diesem Heldenbild mittransportiert.
Ja, das sind dann die gefallenen Helden.
Es gibt ganz verschiedene Opferfiguren, in der Tat. Es gibt gefallene Helden wie Marco Pantani zum Beispiel, also jemand, der da sehr in unbekannten, unklaren Verhältnissen gestorben ist. Aber es gibt auch Opferfiguren, die beim Radrennen selbst gestorben sind, wie Fabio Casatelli, der immer wieder als hier ein Beispiel genannt werden muss, 1995. Also da gibt es verschiedene Opfertypen, die man sicher nicht über einen Kamm scheren kann, sozusagen.
Und zur Heldengeschichte gehört doch auch der Schurke dazu, der Betrüger oder der Doper.
Der Antiheld, auf jeden Fall der Antiheld, gehört dazu, wie auch der Gegenspieler. Ganz viele Heldengeschichten des Radsports werden immer in einer Art Doppelung erzählt. Also jeder Radfahrer hat sozusagen, oder jeder Champion hat sozusagen seinen Gegenspieler, wie zum Beispiel ganz berühmt Jacques Anquetil und Poulidor, also der ewige Zweite sozusagen, der mit dem der Held sich immer wieder messen muss, oder Fausto Coppi, Bartali, oder in der jüngerer Zeit Craig Lemond, Fignon, wo am Ende der Unterschied beim Sieg in Paris nur 8 Sekunden, glaube ich, betrug. Also solche Paarungen, die werden immer wieder sehr, sehr gerne als Erzählmuster herangezogen, wenn man Heldengeschichten erzählen will.
Ja, dazu gehörte Jan Ullrich und Lance Armstrong, die beiden Gegner.
Zum Beispiel, obwohl Lance Armstrong ja mit, ich glaube, 7 Toursiegen, die ihm ja dann alle aberkannt wurden, so viele Gegenspieler hatte. Aber eine, für uns Deutsche, aus unserer deutschen Perspektive, war Jan Ullrich eine lange Zeit der Gegenspieler.
Das ja, wer sind
Wobei
denn?
Man dann auch sagen muss, wenn ich das noch ergänzen kann, es gibt dann auch innerhalb des Radrennens selbst auch ganz bestimmte Typen von Radfahrern, also zum Beispiel Bergfahrer, werden insbesondere sehr, sehr gerne heroisiert, weil dann der Kampf sozusagen gegen den Berg, gegen die Natur besonders sinnfällig greifbar wird für den Betrachter. Oder die jetzt gerade in der ersten Woche der Tour de France sehr häufig beobachten Ausreißergruppen, also Solofahrten über 100 Kilometer, 150 Kilometer, dienen sehr oft auch zu einer Versinnbildlichung des Helden.
Heute gab es ja auch wieder so eine Bergetappe und auch wieder einen Ausreißer, und dann wurde es immer enger und dann man hat den Ausreißer dann doch wieder gekriegt. Das ist also eine typische Geschichte dann wieder, ne?
Ja, das ist eine ganz, ganz typische Geschichte, denke ich. Und die wird dann sozusagen noch potenziert dadurch, dass die Tour als Etappenfahrt jeden Tag aufs Neue die Radfahrer dazu zwingt, sozusagen Abenteuer zu bestehen, um jetzt im Heldendiskurs zu bleiben. Also die Etappenfahrten als die jeweils immer neuen Ausfahrten auf Abenteuer der jeweiligen Helden. Also das kommt ganz sicher auch mit hinzu, diese Etappenstruktur.
Wer sind denn die Erzähler dieser Heldengeschichte? Welchen Erzähler braucht man zu seiner Geschichte?
Das ist ganz verschieden. Also in der Anfangsphase in den 20er, 30er Jahren waren es Journalisten, die aber wirklich auch sehr qualitativ, gleichsam literarisch geschrieben haben. Man darf ja nicht vergessen, dass die Tour de France zunächst von der Sportpresse, also von der Zeitschrift Lotto, gegründet wurde 1903. Also hier war die literarische oder die textuelle Begleitung ganz, ganz wesentlich für die Wahrnehmung der Tour als Massenphänomen überhaupt, als massenmediales Phänomen. Das heißt, die Art und Weise, wie man darüber erzählt hat, war das einzige Mittel, da es ja noch kein Fernsehen gab in der Frühphase, wie die Tour überhaupt von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Das heißt, diese Erzählformen waren sehr, sehr wichtig für die öffentliche Sichtweise auf die Tour und ihre Helden. Und dann aber auch bis heute eigentlich gibt es immer wieder auch literarische Texte, die in den unterschiedlichen Gattungen, vom Kriminalroman bis hin zu Autobiografien über die Tour, ja, erzählen.
Heute guckt man es entweder im Fernsehen oder per Livestream im Internet, aber auch da braucht man doch eigentlich einen Erzähler. Wenn ich nur die Bilder sehe und gar nicht genau weiß, was da passiert, dann ist es nur der halbe Spaß.
Ja, das ist generell ein Muster von Heroisierungsprozessen generell. Ohne einen Erzähler, der von den Heldentaten berichtet, ohne denjenigen, der sie kommuniziert und bewertet, sind sie ja in der Öffentlichkeit gar nicht wahrnehmbar und gar nicht wirksam. Und das kann man auch im Film oder in Reportagemedium, im Bild beobachten. Natürlich ist es dort zum Teil anders. Und das kann vom Schnitt gehen der Bilder, die in ihrer ganz spezifischen Form durch die Kombination der Bilder eine Geschichte erzählen dieses Rennens, indem zum Beispiel auf Ausreißergruppen gezoomt wird, es fällt in den Blick genommen wird, das aufholt und ähnliches mehr.
Also Tour de France gucken ist ein bisschen wie vom Winde verweht. Alles ist drin.
alles ist drin und alles wird mit einem gewissen dramaturgischen Spannungsbogen auf das Finale hin sozusagen erzählt. Ja.
Was fasziniert Sie persönlich an dieser Tour de France?
Also einmal, ich habe zufällig jetzt am Samstag in Düsseldorf den Start der Tour de France mitbekommen. Und da war es zum Beispiel auch eine ästhetische Wahrnehmung. Also Zeitfahren habe ich so noch nie gesehen. Diese gleitende Bewegung dieser Radfahrer, die einzeln alleine über die Strecke gleichsam gleiten, das war so eine rein ästhetische Wahrnehmung, die gibt es, glaube ich, häufiger. Und dann aber natürlich auch die eigene Praxis. Man hat selbst ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin selbst zum Beispiel schon einmal über den Tour de France Pass gefahren. Und man weiß ungefähr, welche Anstrengungen die Fahrer hier überwinden müssen, um hier erfolgreich zu sein. Ich glaube, es sind solche eigenen Erfahrungen oder auch ganz einfach sehr oft in literarischen Texten Kindheitserfahrungen. Man wächst mit bestimmten Erfahrungen mit dem Radfahren. Das ist eine erste Erfahrung von Freiheit, von Weltentdeckung, von körperlicher Erfahrung auf. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die sind so sehr stark in unserem Bewusstsein verankert, dass wir in den Radfahrern heute uns in dieser Form spiegeln können.
Und die ganze Doping-Problematik nimmt Ihnen die Freude und die Begeisterung nicht?
Durchaus. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, jetzt dieses Jahr aber auch aus wissenschaftlichen Gründen vor allem zugeschaut. Aber es ist trotzdem dieser Moment, man weiß um die Doping-Problematik. In reflexiven Momenten kommentiert man das auch. Aber die Freude an dieser Bewegung, an diesem Radfahren vor dem eigenen Hintergrund, der eigenen Praxis, den sollte man sich nicht nehmen lassen, auch nicht von einzelnen Dopern.
Das war Professor Andreas Gelz, Literaturwissenschaftler an der Uni Freiburg. Vielen Dank. Auferstanden aus Morphinen, die Tour de France und die Faszination, die bleibt irgendwie doch, trotz der ganzen Widersprüche, Lügen und Gefahren, oder? Mein Name ist Uwe Berndt, schönen Abend.
La Côte d'Azur est centrale.